SR Kultur. Religion und Welt Spezial.
Dass Wanderer die zufriedeneren Menschen sind, das ist sogar medizinisch erwiesen. Eins sein mit der Natur. Eins sein mit unserem Körper, unseren Gedanken, unserer Seele. Beim Wandern, Pilgern oder Spazieren kann das gelingen. Können wir uns fern vom Alltag auf neuen, unbekannten Wegen wieder selbst entdecken. Mechthild Müser hat der Faszination Wandern nachgespürt und herausgefunden, was genau es mit uns Menschen macht, auf den eigenen zwei Füßen draußen unterwegs zu sein.
Wir wandern ja immer in den Alpen, möglichst gerne in so Hochalpin, wo also oberhalb der Baumgrenze, irgendwann durch den Wald dahin und dann höher, weil da ist nochmal so eine ganz andere Stille und man ist dem Himmel so nah. Also wenn man da oben dann wandert und meistens sind da nicht viele Leute mehr und mit dem Rucksack, das zwickt und tut auch manchmal weh, aber wir finden das beide sehr schön. Ich gehe mit dem, was ich jetzt für den Urlaub mit habe und das habe ich alles auf meinem Rücken und fühle mich wahnsinnig frei.
Fast jeden Sommer wandert die Psychoanalytikerin Hilde Ponzen gemeinsam mit ihrem Mann in den Bergen. Mal 4, mal 5, mal 7 Stunden am Tag, je nachdem, wie schnell sie die nächste Hütte zum Übernachten erreichen.
Acht Tage ist das Minimum, wenn nicht mehr, ne? Weil dann kommt man erst richtig da so rein und auch in diesen Wanderschritt. Weil das ist so eine im positiven Sinne automatisierte Bewegung, die dann so abläuft. Also man geht und geht und geht und wird immer freier im Blick, auch in der Seele. Und man bekommt irgendwann in fast so einen meditativen Zustand. Also die Beine gehen mit einem. Und dann gucke ich so rum und bin in mir. Und es gibt so einen ganz schwerelosen, fast meditativen Zustand.
Auch Bernhard Schorn, im Alltag Finanzberater für nachhaltige Investments, hat Erfahrung mit Bergwanderungen. In den Pyrenäen ging er ein Stück auf dem Jakobsweg.
Ich hatte einfach vor, eine kleine Auszeit zu nehmen und das in der Natur. Und hatte dann die Idee, das mit einem kurzen Stück auf dem Jakobsweg zu verbinden, weil ich dachte, na, so ein alter Pilgerweg hat vielleicht eine Ausstrahlung, die unabhängig von Wandern stattfindet, die man also sonst nicht finden kann. Und das war auch so. Und dann kam ich nach Saint-Jean-Pied-de-Port, wo man aufgenommen wird, offiziell als Pilger, meine Jakobsmuschel bekommen und den Eintrag in das Pilgerregister. Und von dort aus geht es dann steil nach oben. Da habe ich dann das erste Stück wirklicher, ernsthafter Solidarität auch erfahren. Ich habe nämlich mein Handy verloren.
Er klingelte beim ersten Haus am Weg. Eine Frau telefonierte für ihn mit der Gendarmerie. Tatsächlich hatte schon jemand das Handy gefunden und ins Tal gebracht.
Dieses rhythmische Gehen führt dazu, dass man aus diesem Alltagsgewusel rauskommt. Ich kam also Schritt für Schritt für Schritt für Schritt mir näher. Mir näher heißt, die Themen, die wirklich tiefer sitzen, als den Alltag zu bewältigen, diese Themen kommen dann langsam hoch. Am Ende ist es dann, was mache ich überhaupt auf dieser Erde? Was ist mein Ziel? Weshalb bin ich da? Also wirklich ganz tiefe philosophische oder religiöse Fragen. Die kommen dann so nach und nach an die Oberfläche mit dem Gehen. Allerdings bei mir, muss ich sagen, immer nur, wenn ich alleine gehe.
Gehen sei dem Denken äußerst zuträglich, weil es die Gehirntätigkeit steigert, sagt der Neurowissenschaftler Gerd Kempermann. Vor allem die Regelmäßigkeit eines flotten Schritts spielt eine große Rolle. Sie fördert meditative Zustände des Gehirns.
Nun bin ich kein Christ, aber das Wissen darum, dass seit Jahrhunderten Leute auf diesem Weg gegangen sind und irgendetwas gesucht haben, ganz unterschiedlich wahrscheinlich, aber irgendetwas in der Tiefe gesucht haben. Das hat was gemacht, das hat meinen eigenen Prozess beschleunigt.
Beweisen lässt es sich nicht und trotzdem glaube ich daran. An manchen Orten der Erde erhält auf geheimnisvolle Weise die eigene Ankunft oder Abreise durch die Empfindungen all jener eine besondere Intensität, die hier früher einmal angekommen bzw. wieder abgereist sind.
Ein Weg, gegangen von Tausenden. Das beschäftigt auch den niederländischen Schriftsteller Cees Noteboom in seinem Buch »Der Umweg nach Santiago«, obwohl er den größten Teil der Strecke mit dem Auto zurückgelegt hat. Erst als er der Stadt schon ziemlich nah ist, lässt er das Auto stehen und marschiert los.
Man geht. Und weil man geht, ist man ein anderer geworden. Jetzt erst wird einem das Ausmaß des Unterfangens klar. Plötzlich wird man auf ein Maß zurückgestutzt, das nur noch mit einem selbst zu tun hat, mit den eigenen Gedanken, mit denen man die Gedanken der anderen, der Pilger von einst nachzuvollziehen versucht. Weil die Schilder nicht überall stehen, weiß man oft nicht mehr, wo man ist. Man hat nur noch den Takt der eigenen Füße. Jetzt ist man es selbst, der die Stunden zählt, der die Trägheit der Landschaft ringsum sieht, während man über eine staubige Ebene läuft. Nichts vor sich als die Form eines Hauses in der Ferne.
Also am Anfang gehen einem noch so Gedanken durch den Kopf. Das sind nicht immer nur unbedingt Sorgen, sondern sind auch einfach so Bilder, Gedanken. Bis das so alles mal weg ist, und das merke ich immer bei mir, dann fange ich an zu sehen, ach, da ist ja ein schöner Stein, oder was ist das denn für eine kleine Blume, oder welcher Vogel war das denn? Und plötzlich steht man vor so einer Kuhwiese und dann kommen die Kühe an, gucken einen groß an. Da bleibt man dann stehen. Dann bin ich genau in dem Moment. Und das kann aber ein paar Tage dauern.
Eine beneidenswerte Tugend beim Wandern ist es, sich treiben zu lassen. Genau darin besteht nämlich die Kunst des stilvollen Wanderns. Das Leben ist wie eine Straße. Man beeilt sich und am Ende erwartet einen das Grab. Das Leben wird nicht etwa von Stunde zu Stunde, Tag zu Tag, Jahr zu Jahr immer großartiger. Sein Wert steckt im Augenblick, nicht im Langstreckenlauf.
Schreibt der schottische Autor Stephen Graham in seinem philosophischen Wegweiser über die Kunst des stilvollen Wanderns schon 1926, als noch viel mehr Menschen zu Fuß unterwegs waren als heute.
Hinter all dem Spaß, den unser Wanderabenteuer bedeutet, versteckt sich ein tieferes Interesse. Die meisten Menschen werden auf ihrer Wanderung keinen einzigen bewussten, tiefgründigen Gedanken hegen. Das ist egal. Ihr Gemüt nimmt ganz intuitiv etwas auf, auch wenn der Geist nichts davon weiß. Doch 10 Jahre später werden sie zurückblicken und seufzend sagen, es war so wunderbar dort, ach, was war ich damals glücklich. Das intuitive Verständnis erreicht das Denken sehr langsam, so wie das Licht eines fernen Planeten die Erde.
Und das Erlebnis, was für mich besonders war, dann sind wir in der Hütte angekommen und da bin ich nach dem Essen raus und es war so ein nebeliger Abend, eine ganz merkwürdige Stimmung. Also dieser Riesenberg vor einem, wir waren ja nicht bis ganz oben und da bin ich fast wie zur Salzsäule erstarrt, weil da stand ein Steinbock vor mir, riesig groß, mit einem ganz tollen, großen Geweih. Und es stand vielleicht wirklich 4-5 Meter von mir entfernt. Ich bin in der Tür wie angewurzelt stehen geblieben. Der blieb auch stehen und hat mich mit seinen großen braunen Augen ganz starr angeguckt. Und das war gefühlt mehrere Minuten. Und dann hat er so richtig majestätisch nochmal sich so erhoben und hat so geguckt, rechts und links, und mich nochmal angeguckt und ist so ganz gemächlich davongetrottet. Also das war fast ein magischer Moment.
Bernhard Schorn suchte in den Pyrenäen eher die Einsamkeit. Bevor er den Heimweg antrat, war für ihn eines klar geworden.
Ich wollte auf keinen Fall auf dem gleichen Weg zurückgehen und habe dann entschieden, ich suche mir einen Weg querfeldein, also über die spanisch-französische Grenze und dann durch Wald und Feld, über riesige Wiesen, Weiden mit wildlebenden Pferden und Schafen, aber ohne Weg. Und das war das, was ich wollte. Ich bin dann also 2 Tage und 2 Nächte durch den Wald gelaufen, habe nachts geschlafen natürlich, Und dann war ich konfrontiert mit mir und der Natur.
Für einen Stadtmenschen schon ein kleines Abenteuer.
Eine besondere Geschichte ist natürlich, wenn man auf Pfaden geht, wo keine Wege sind, wenn man also in der Natur querfeld eingeht, dann ist ja immer die bange Frage, finde ich eigentlich meinen Weg? Ich hatte ja nur einen Kompass und eine Karte, bewusst, also nichts anderes an Technik. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist toll, ich finde wirklich einen Weg. Ich komme auch wirklich dahin, wo ich hin will, nämlich nach Saint-Étienne-de-Bergerie. Und das gibt ein Gefühl von Stolz und von Zufriedenheit.
Im Wald machte Bernhard Schorn noch eine überraschende Erfahrung.
Das ist erstaunlich. Man wird also in kürzester Zeit wie ein Tier. Das heißt, sobald man merkt, dass die Sonne untergeht, habe ich mir einen Schlafplatz gesucht unter dem Aspekt, wo bin ich gegen Wind, Regen und eventuelle Wildtiere geschützt. Ich habe mir dann immer so einen Kranz aus dürren Ästen um meinen Schlafplatz rumgelegt, damit ich, wenn einer kommt, das sofort höre.
Der französische Philosoph Frédéric Gros sagte in einem Interview mit dem Philosophie-Magazin zum Thema Wandern:
Wer wandert, ist verwundbar in Bezug auf andere. In Bezug auf die Elemente, schlechtes Wetter, Regen, Sonne und Wind. Er ist verwundbar in Bezug auf den eigenen Körper, dem Verletzungen widerfahren können.
Also natürlich macht einen das kleiner, weil man die Verwundbarkeit sofort spürt. Auch bei dem Überqueren großer offener Flächen, auch das macht was. Mit mir jedenfalls macht es was. Und wenn dann noch Tiere da drauf sind, man weiß nicht, wie die reagieren. Also man fühlt sich deutlich, deutlich geschrumpft, weil man kaum was wirklich im Griff hat.
Die üblichen Rollen, Funktionen, Titel und Herkunft fallen beim Wandern völlig ab. Frédéric Gros formuliert es so:
Wandern ist von verstörender Schlichtheit. Es geht darum, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Im Alltag ist man jemand mit einem Namen, einer Geschichte. Doch wenn man wandert, liegt das Interesse darin, keine Geschichte mehr zu haben und niemand Besonderes mehr zu sein. Nur ein uralter Lebensstrom.
Einmal haben Hilde Ponsen und ihr Mann eine sehr ungewöhnliche Wanderung gemacht. Mit 2 Führern und 3 Pferden waren sie unterwegs im Himalaya. Um sich einzugewöhnen, blieben sie erst ein paar Tage auf 2000 Metern Höhe, dann einige Tage auf 3500. Dort trafen sie ihre indischen Führer. Noch auf 5000 Metern Höhe erstrecken sich weite Hochebenen mit kleinen Dörfern und Pagoden. Sie begegneten Einheimischen mit Yaks und Pferden. Tagelang sahen sie aber auch gar keine Dörfer, sondern nur Gletscher am Rand der Ebene.
Das macht ein unglaubliches Bild, weil da ist ja tagsüber blauer Himmel. Dann ist man ja ganz hoch, also man hat praktisch wie die Wolken zum Anfassen. Und dann ist vielleicht noch ein reißender Fluss und dann ein Gletscher und dann ab und zu so eine Pagode. Es hat wirklich was Irreales. Und da ist kein Mensch und gar nichts.
Manchmal konnten sie sich in eiskalten Flüssen ein bisschen waschen. Manchmal mussten sie reißende Ströme durchqueren. Dann zogen sie die Wanderschuhe aus und gingen wegen der spitzen Steine nur mit leichten Turnschuhen durch den Fluss und hielten sich alle an einem langen Rohrstock fest. Und was bleibt vom Wandern, wenn man wieder zu Hause ist?
Wenn ich nicht gut einschlafen kann, weil mir noch irgendwas durch den Kopf geht, dann hole ich aus mir heraus so Bilder, wo wir gewandert sind, die mich besonders beeindruckt haben, wo es absolut still war, nur die Natur, die Vögel und so weiter. Und dann werde ich ganz ruhig.
Das ist ohnehin etwas, an dem ich immer wieder arbeite, dass ich bei mir bin und dass ich sozusagen zu mir zurückfinde in dem Alltagstrubel. Jetzt geht es sehr viel schneller, dadurch, dass ich einmal in diesem Gefühl war und weiß, wie sich das anfühlt und wie ich da hinkomme, geht es jetzt sehr viel schneller.
Der inzwischen verstorbene buddhistische Lehrer Thich Nhat Hanh lehrte, wie man Gehen in eine Meditation verwandeln kann. Vor vielen Jahren ging er mit einigen 100 Menschen durch den Bremer Bürgerpark. Es war ein eindrückliches Bild von Langsamkeit. Seine Anleitung? Ein Schritt einatmen, ein Schritt ausatmen. Mit jedem Schritt den Kontakt zum Boden spüren. Gehen, als würden die Füße den Boden küssen. gehen, um zu gehen und nicht, um irgendwo anzukommen. Lächeln.